Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ohr am Netz, dem Podcast vom Eco, dem Verband der Internetwirtschaft. Sidonie, wie geht's dir?
Ja, hallo zusammen, hallo Sven. Ach ja, ich kann eigentlich nicht klagen. Wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut. Ich bin nur gerade aktuell mal über einen Nachteil der Digitalisierung gestolpert, weil wenn wir alle Daten und alles immer in Computernetzen haben und das alles zentral verwaltet wird, dann können auch liebe nette Mitarbeiter bei Autovermietungen irgendwo in Deutschland vor Ort dir gar nicht mehr helfen, wenn du Vollidiot mit einem abgelaufenen Führerschein versuchst, bei denen ein Auto zu mieten. Selbst wenn du ihnen vertrauenswürdig vorkommst und in deinem Leben noch nie einen Punkt in Flensburg hattest, können die da nichts mehr machen, weil
keine
ist im System.
Mehr möglich.
Nee, ist gar nicht möglich. Ne, so. Genau. Das ist vielleicht ein Nachteil. Gut, vielleicht ist es auch was, was uns alle und vor allem mich dazu diszipliniert, rechtzeitig den neuen Führerschein zu holen. Ich meine, meiner ist jetzt ja nicht seit vorgestern abgelaufen, sondern seit 01.01.2025. Insofern diese Message an euch alle, die noch so einen rosa Lappen haben. Ey, tauscht den, ihr kriegt nirgendwo mehr einen Mietwagen. Das war wirklich ein Krampf gestern am Flughafen in Stuttgart.
Ja, das ist natürlich eine negative Seite der Digitalisierung. Naja. Wir wollen hier aber über viele positive Seiten sprechen und wir wollen vor allem über ein Thema sprechen, was uns ja allen immer wieder begegnet, was uns allen immer wieder irgendwie nervt, nämlich Verwaltung zusammen. Dann also digitale Verwaltung.
Ja, spinnen wir mal ein bisschen weiter, weil wenn das jetzt schon alles funktionieren würde, dann hätte ja die digitale Verwaltung einem verpeilten Strulli wie mir regelmäßig Nachrichten geschickt, dass mein Führerschein abgelaufen ist und ich mich verdammt nochmal melden soll. Oder hätte mir sogar ungefragt den erneuerten Führerschein zugeschickt, weil die hätten dann ja alle meine Daten und wüssten auch genau, wer ich bin, wenn ich mich einmal richtig schon hätte identifizieren können und alle vernetzt wären. Ehrlich gesagt, da möchte ich gerne hin, weil ich werde wahrscheinlich, bin jetzt 51, auch die weiteren Jahre meines Lebens verstrahlt bleiben, was solche Sachen angeht. Da kann Digitalisierung dann eben doch helfen und vor allem auch eine schöne digitalisierte Verwaltung.
Genau, man möchte sich ja eigentlich gar nicht um diese ganzen Dinge kümmern.
Nee, das stimmt, genau. Ja. Aber es geht voran und das ist gut. Wir haben ja den sogenannten Deutschland-Stack für digitale Verwaltungsinfrastrukturen. Wir haben die geplante digitale Wallet für Identitäten und Nachweise und außerdem mit der neuen föderalen IT-Architektur, die kommen sollen, soll die Verwaltung endlich durchgängig digital nutzbar werden.
Ja, und Eco begleitet diese Entwicklung natürlich schon seit Jahren aus Sicht der Internetwirtschaft, der digitalen Anbieter und der Nutzerinnen und Nutzer. Und doch zeigt sich zwischen strategischen Konzepten und der konkreten Umsetzung im Verwaltungsalltag klafft doch nach wie vor weiterhin eine erhebliche Lücke.
Und dennoch, es gibt Hoffnung. Ja, es gibt jetzt nämlich jemanden, wo sozusagen politisch das Thema klar adressiert ist, nämlich im eigenen Digitalministerium, das wir ja endlich haben. Es ist auch das Ministerium für Staatsmodernisierung und der Anspruch ist klar formuliert, Verwaltung soll schneller, effizienter und digitaler werden. Und wenn man das jetzt vielleicht so top-down mal hinkriegt, dann kann es ja klappen.
Ja, im Alltag erleben ja viele Menschen den Staat dennoch weiterhin als sehr langsam, fragmentiert irgendwie und stark papierbasiert letztlich auch. Genau diese Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit steht im Zentrum unserer heutigen Folge.
Genau, wir wollen heute darüber sprechen, warum Verwaltungsdigitalisierung so schwer vorankommt und was es braucht, damit aus politischen Zielbildern, die ja wirklich schön sind, tatsächlich funktionierende digitale Verwaltungsdienstleistungen für Menschen wie du und ich werden.
Ja, bevor wir aber in diese Gespräche einsteigen, schauen wir wie immer nochmal zunächst einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Wir hatten im Januar bereits die ersten Anhörungen, die wir begleitet haben, unsere traditionellen Neujahrsempfänge, Roundtable und andere Veranstaltungsformate. Das Jahr 2026 ist zwar erst einen Monat alt, aber trotzdem ist schon wieder so viel passiert, dass man das Gefühl hat, man könnte eigentlich schon wieder ein Jahresrückblick machen.
Absolut. Ich glaube, es war Ende Januar noch nie so Mai wie in diesem Jahr.
Sehr schön.
Kommen wir erstmal zu den digitalen News aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, zum Auftakt ein Blick auf ein ganz zentrales Thema für digitale Souveränität, KI-Entwicklung und den Standort Deutschland, nämlich die nationale Rechenzentrumsstrategie. Es liegt ein erster Entwurf vor und das Digitalministerium plant, die Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland bis 2030 mindestens zu verdoppeln. Die speziell für KI nutzbaren Rechenkapazitäten sollen sogar vervierfacht werden. Grundlage dafür ist ein Strategieentwurf, der aktuell in der Ressortabstimmung ist und in den kommenden Wochen weiter beraten wird. Deutschland hat zu wenig Rechenpower, das zeigen ja auch immer wieder Studien, letztlich auch eine, die wir mit ADL zuletzt im letzten Jahr veröffentlicht haben. Und deswegen gerät Deutschland im internationalen Vergleich zunehmend unter Druck. Die Strategie des Digitalministeriums reagiert darauf mit drei zentralen Handlungsfeldern: Energie und Nachhaltigkeit, Standort- und Flächenpolitik sowie Technologie und digitale Souveränität. Geplant sind unter anderem neue Regelungen bei der Vergabe von Netzanschlüssen, eine stärkere Einbindung von Rechenzentren in das Energiesystem, Anpassungen beim Energieeffizienzgesetz sowie Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Auch europäische Projekte wie eine KI-Gigafabrik und das IPCEI zu Cloud- und Edge-Infrastrukturen spielen hier eine zentrale Rolle. ECO begrüßt den Entwurf ausdrücklich. Unser Geschäftsführer Alexander Rabe betont, dass zentrale Forderungen der Branche hier aufgegriffen wurden, etwa bei der Überarbeitung der Netzanschlussvergabe oder der Ermöglichung einer kostenfreien Abgabe von Abwärme und einer praxisnäheren Ausgestaltung der Effizienzanforderungen. Entscheidend sei nun aber die konkrete Umsetzung natürlich. Für uns kommt es darauf an, dass realisierungsreife Projekte tatsächlich schneller ans Netz kommen, Stromkosten international wettbewerbsfähig werden und die Strategie eine stabile Investitionsgrundlage schafft, ohne nationale Alleingänge.
Ja, schön wäre es, wenn wir dahin kämen. Aber gehen wir mal rein in die Rechenzentren. Was wird da drin verarbeitet? Richtig, Daten. Und die sind, wie viele sagen, das neue Gold bzw. der Treibstoff, der unsere digitale Gesellschaft am Leben erhält. Sie können ja auch unter den richtigen Voraussetzungen Innovationen in neuen Dimensionen ermöglichen, Stichwort KI. Aber genauso wichtig wie die Daten selbst ist natürlich ihr Schutz. Also der Datenschutz. Doch wie gehen die Deutschen mit dem Thema um? Eine aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag vom ECO zeigt, dass rund 90% der Deutschen Datenschutzerklärung entweder nur oberflächlich lesen oder komplett ignorieren. Lediglich 8% geben an, diese in der Regel vollständig zu lesen. Ein Drittel der Befragten informiert sich sogar gar nicht aktiv über Datenschutz. Die Gründe sind eindeutig. 2/3 empfinden Datenschutzerklärung als zu lang. Mehr als die Hälfte geht davon aus, ohnehin zustimmen zu müssen, um digitale Dienste nutzen zu können. Und viele halten die Inhalte für zu kompliziert oder schwer verständlich. Damit verfehlen Datenschutzerklärungen ihr eigentliches Ziel, nämlich transparent darüber zu informieren, was denn hier an dieser Stelle gerade mit meinen persönlichen Daten geschieht. Für den ECO ist das ein deutliches Warnsignal. Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des Verbands, spricht von einem grundlegenden Kommunikationsproblem. Datenschutz werde häufig als notwendiges Übel wahrgenommen, nicht als Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer. Transparenz entsteht eben nicht durch Länge, sondern durch Verständlichkeit von Texten. Der ECO fordert deshalb einen Perspektivwechsel hin zu klaren, nutzerzentrierten Informationen und technischen Datenschutzlösungen, die im Alltag funktionieren. Und mal ehrlich, liebe alle da draußen, nutzerzentriert ist erstmal ein ganz, ganz toller Ansatz, egal worum es geht.
Ja, und noch eine wichtige Entscheidung aus Berlin, die direkt auf die digitale Resilienz des Standorts einzahlt. Der Bundestag hat letzte Woche das Kritis-Dach-Gesetz verabschiedet. Ziel dieses Gesetzes ist es, Betreiber kritischer Infrastrukturen, etwa aus den Bereichen IT, Telekommunikation, Energie oder Wasser, besser gegen Ausfälle, Angriffe und Krisen zu wappnen. Künftig gelten erstmals sektorübergreifende Mindestanforderungen an Risikoanalysen, Resilienzmaßnahmen und Meldepflichten. Unternehmen müssen sich systematisch auf physische wie digitale Bedrohungen vorbereiten, von Cyberangriffen über Sabotage bis hin zu Naturkatastrophen. Damit setzt Deutschland eine europäische Richtlinie um und schafft einen neuen Ordnungsrahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen. ECO begrüßt grundsätzlich, dass Resilienz politisch stärker in den Fokus rückt. Gleichzeitig mahnt der Verband aber auch Klarheit und Praxistauglichkeit an. Entscheidend sei, dass Zuständigkeiten zwischen Behörden eindeutig geregelt, Doppelregulierungen vermieden und bestehende Vorgaben, etwa aus der IT-Sicherheitsgesetzgebung, sinnvoll verzahnt werden.
Ja, um die Digitalisierung der Verwaltung geht es. Zum Einstieg richten wir den Blick auf die Ebene, auf der Digitalisierung konkret wird, die Landes- und Verwaltungspraxis nämlich.
Ja, denn dort entscheidet sich ja letztlich, ob Strategien tatsächlich auch umgesetzt werden oder im Alltag der Behörden stecken bleiben.
Tja, und ein ganz besonders spannender Fall ist natürlich Berlin. Einerseits Hauptstadt, dann Stadtstaat und föderaler Akteur zugleich mit sehr komplexen Verwaltungsstrukturen und sehr hohem Reformdruck, kann ich wirklich sagen.
Ja, dort verantwortet unsere erste Gesprächspartnerin nicht nur Digitalprojekte, sondern eine umfassende Verwaltungsreform. Ich habe dazu mit Martina Clement, Staatssekretärin für Digitalisierung und Chief Digital Officer des Landes Berlin, gesprochen.
Im Gespräch.
In dieser Rolle vertritt sie Berlin auch in der Digitalministerkonferenz der Länder und prägt die bundesweite Debatte zur staatlichen Digitalisierung mit. Der Spiegel beschrieb sie einmal als die Politikerin, die angetreten ist, Ordnung in das organisatorische und digitale Chaos Berlins zu bringen, mit klaren Zuständigkeiten, hohem Tempo und der Bereitschaft, auch unbequeme Reformen durchzusetzen. Sie verantwortet in Berlin nicht nur Digitalisierung, sondern eine umfassende Verwaltungsreform, die Strukturen, Steuerung und Verantwortlichkeiten neu ordnen soll. Wie sie das macht, darüber sprechen wir jetzt im Ohr am Netz. Frau Clement, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Clement, Verwaltungsdigitalisierung gilt ja heute als die zentrale Voraussetzung staatlicher Handlungsfähigkeit. Gleichzeitig erleben BürgerInnen und Unternehmen den Staat aber oft doch noch als sehr langsam und analog. Wenn Sie jetzt mal so auf Ihre Rolle in Berlin blicken, wie groß ist denn hier aus Ihrer Sicht die Lücke zwischen politischem Anspruch und administrativer Realität und wo beginnt man überhaupt sinnvoll, sie zu schließen?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist die Lücke, würde ich sagen, leider weiterhin groß. Das ist, glaube ich, keine Berliner Spezialdisziplin sozusagen, sondern ist wahrscheinlich überall so und liegt meines Erachtens schlicht und ergreifend daran, dass einfach Verwaltung über Jahrzehnte hinweg tatsächlich auf analoge Welt optimiert wurde, geradezu ausgerichtet wurde und wir jetzt tatsächlich meines Erachtens systemisch anpacken müssen, wenn wir die Verwaltung ins digitale Zeitalter bringen wollen. Also es ist nicht mit digitalen Lösungen getan, sondern wir brauchen meines Erachtens eben Strukturen, damit wir entsprechend Digitalisierung darauf aufsetzen können. Entsprechend haben wir tatsächlich uns auch auf den Weg gemacht im Land Berlin und letztes Jahr eine Verwaltungsreform beschließen können, mit der wir meines Erachtens die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, auf der wir jetzt die Digitalisierung aufbauen können. Zugleich versuchen wir natürlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern Digitalisierung im Alltag sichtbar zu machen, um die Lücke, die es eben leider weiterhin gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, so schnell wie möglich schließen zu können.
Ja, jetzt ist ja Berlin auch so ein bisschen so ein Sonderfall. Ich meine, ich lebe auch in Berlin. Ich darf das, glaube ich, sagen. Es sind einfach ein bisschen spezielle Rahmenbedingungen. Berlin ist ja nun Hauptstadt, Stadtstaat und föderales Gebilde zugleich mit sehr, sehr komplexen Verwaltungsstrukturen. Also könnte man fast sagen, Sie haben sich da so ziemlich auch das dickste Brett, was es in Deutschland gibt, ausgesucht. Was macht denn Verwaltungsdigitalisierung in Berlin besonders schwierig oder sagen wir mal vielleicht einfach besonders? Und wo würden Sie sagen, das, was wir hier erleben, ist dann vielleicht doch auch kein Sonderfall, sondern tatsächlich ein realistischer Spiegel der Situation in ganz Deutschland?
Ja, Sie haben es sehr schön beschrieben. Berlin ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich speziell. Wir sind Stadt, wir sind Land, zugleich wir sind auch Hauptstadt. Und wir haben eben 12 Bezirke, die jeweils größer sind als die allermeisten Großstädte Deutschlands. Haben ja alle über 300.000 Einwohner, zum Teil auch über 400.000. Haben unterschiedliche Strukturen, ein unterschiedliches Selbstverständnis und zugleich auch die allermeisten ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Mhm. Und das Ganze trifft natürlich auf die Realität der Bürgerinnen und Bürger, die in einer Stadt doch auch irgendwie einheitliche Prozesse erwarten würden und eben nicht 12 unterschiedliche Lösungen. Deswegen glaube ich, dass es eben essentiell ist, dass wir jetzt eben die Zuständigkeiten im Zuge unserer Verwaltungsreform mal eindeutig klären, dass wir alle Aufgaben der Berliner Verwaltung erstmalig erheben und dann eben sicherstellen, dass Dinge auch berlinweit einheitlich in allen 12 Bezirken umgesetzt werden und wir dann tatsächlich aus dem sogenannten Behörden-Ping-Pong endlich rauskommen. So gesehen tatsächlich, Berlin ist in vielerlei Hinsicht speziell, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und man muss auch sagen, Flächenländer wiederum haben bei der Digitalisierung eben andere Herausforderungen, als wir es in Berlin haben. In Berlin wird vielleicht vieles etwas kritischer durchleuchtet, schon allein, weil wir Berliner uns selbstkritischer immer gern ein bisschen auf die Schippe nehmen und ich glaube, wir stehen auch unter besonderer Beobachtung und hier ist vielleicht auch alles ein bisschen lauter, aber ansonsten glaube ich, dass in Berlin in der Verwaltung die Herausforderungen wahrscheinlich ähnlich sind wie in allen anderen Ländern auch.
Ja, jetzt ist ja schon klar geworden, das eigentliche Problem oder die Herausforderung ist weniger die Digitalisierung der Prozesse selbst als eben die Art, wie die Verwaltung im Moment organisiert und gesteuert ist. Und Sie haben es ja auch gesagt, es geht im Grunde um eine Verwaltungsreform, darum Strukturen, Prozesse anzuschauen und zu reformieren. Wenn Sie jetzt heute so darauf schauen, was ist denn der Kern dieser Reform und warum ist sie aus Ihrer Sicht die notwendige Voraussetzung dafür, dass Digitalisierung überhaupt die Wirkung entfalten kann?
Ja, mit der Verwaltungsreform in Berlin haben wir von vornherein 3 Ziele verfolgt. Wir wollen zum einen endlich klare Zuständigkeiten. Wir brauchen aber insbesondere auch eine bessere gesamtstädtische Steuerung und zugleich starke Bezirke. Da denken viele, insbesondere die bessere gesamtstädtische Steuerung und die starken Bezirke sind ein Widerspruch zueinander. Aber das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wir brauchen eine Einheit auf gesamtstädtischer Ebene, als Ministerium würde man in anderen Bundesländern sagen, im Land Berlin sind Senatsverwaltungen, die eben die Verantwortung übernehmen für ihr gesamtes Politikfeld, unabhängig davon, ob sie die Aufgaben selber vollziehen oder die Aufgaben draußen in den Bezirken vollzogen werden, und die eben einheitliche Standards setzt, Verbindlichkeit schafft und wir tatsächlich dann eben den Aufgabenkatalog jetzt bald vorliegen haben, auf dem wir aufsetzen, dann tatsächlich auch Aufgabenkritik durchführen wollen, weil ehrlich gesagt, wenn wir in Zukunft mit weniger Personal noch allen unsere Aufgaben nachkommen wollen und auch weniger finanziellen Ressourcen vermutlich, dann müssen wir uns dringend fragen, welche Aufgaben wir eigentlich in der Verwaltung in Zukunft überhaupt noch brauchen und noch wahrnehmen müssen.
Ja, Sie sagen drei Schritte, klare Zuständigkeiten, klare gesamtstädtische Steuerung, starke Bezirke. Wo wurde es denn bisher hier besonders konflikthaft, weil eben vielleicht auch bestehende Zuständigkeiten oder Machtlogiken tatsächlich mal angetastet wurden?
Tatsächlich ist es wahrscheinlich auch wie überall in der Verwaltung, wenn es dann tatsächlich darum geht, echte Verantwortung zu übernehmen, oftmals eine Herausforderung. Deswegen bin ich froh, dass wir es geschafft haben, in unser Gesetz, das wir für die Verwaltungsreform gemacht haben, das Landesorganisationsgesetz, klipp und klar reinzuschreiben, was sind eigentlich die Leitungsaufgaben der Ministerien, der Senatsverwaltungen, wie weit geht deren Verantwortungsbereich, und eben auch, meines Erachtens ist der Knackpunkt, dass wir auch bewusst reingeschrieben haben, dass die Senatsverwaltungen für den Gesamterfolg in ihrem Politikfeld verantwortlich sind und man eben nicht sozusagen die Verantwortung dann zwischen Senat und Bezirken hin und her schieben kann. Zugleich kann meines Erachtens eben eine Verwaltung nur funktionieren, wenn wir nicht ständig einfach nur neue Aufgaben ausgeben ohne entsprechende Ressourcen. Wir haben ja tatsächlich auch die sogenannte Konnexität in der Verfassung verankert, sodass auch sichergestellt ist, wenn Bezirke vom Land neue Aufgaben bekommen, dass sie auch entsprechende Ressourcen bekommen, entweder mehr Geld oder eben andere Aufgaben abgeschafft werden, dass sie Ressourcen frei machen können.
Jetzt hatten wir ja in Berlin hier Anfang des Jahres, ja, sind ja ein bisschen rumpelig ins neue Jahr gestartet, zumindest die Mitbürgerinnen und Mitbürger im Süden, durch den dort großflächigen Stromausfall. Das hat ja eigentlich auch gezeigt, wie abhängig Verwaltung und kritische Infrastrukturen von funktionierenden digitalen Systemen sind. Was hat denn dieses Ereignis bei Ihnen verändert, vielleicht auch so in der Bewertung von Risiken, in der Priorisierung von IT-Sicherheit und Resilienz?
Tatsächlich würde ich sagen, dass es in meinem Verantwortungsbereich eigentlich nichts verändert, sondern eher bestätigt hat, nämlich dass wir eben auf IT-Sicherheit dauerhaft setzen müssen, dass das keine Spezialdisziplin ist, die sozusagen nur Saison hat, wenn mal der Strom ausfällt oder eben wir einen Anschlag erleben, einen Cyberanschlag erleben, sondern dass wir eben dauerhaft an der IT-Sicherheit arbeiten müssen, dass wir ein Business Continuity Management aufbauen müssen, dass wir sozusagen sicherstellen können, wenn wir Störungen haben, dass kritische Prozesse weiterlaufen. Wir haben aber auch gesehen, dass es eben auch digitale Lösungen für Herausforderungen wie diesen großflächigen Stromausfall gibt. Zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt gemacht mit einer sogenannten Kiezbox. Das ist eine Box, die sozusagen auf dem Dach stehen kann von Häusern sozusagen. Wir bräuchten mehrere Kiezboxen für ganz Berlin, die stromautark, weil solargetrieben, ein Notfall-WLAN aufspannen kann, die ein Infoportal mit Kriseninformationen zur Verfügung stellen kann und ähnliches. Würde also tatsächlich funktionieren ohne Strom, weil eben solarbetrieben, was auch im Winter funktioniert. Und da sehen wir tatsächlich, es kann eben Digitalisierung auch die Lösung sein, wenn der Strom nicht fließt. Müssen wir jetzt zusehen, ob wir sowas flächendeckend für Berlin ausrollen können. Wünschenswert wäre es sicherlich. Ist ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich glaube, uns ist allen bewusst geworden, dass eben Katastrophenschutz nicht nur im Katastrophenfall eben Konjunktur haben darf, sondern dass wir eben auch gerade, wenn eben alles läuft, uns Gedanken machen müssen, wie kann eigentlich der Laden laufen, wenn einzelne Elemente ausfallen.
Wenn man jetzt über Resilienz spricht, kommt man ja zwangsläufig auch zu etwas grundsätzlicheren Fragen, nämlich wie abhängig darf staatliche Handlungsfähigkeit eigentlich von einzelnen Technologien oder Anbietern sein? Diese Frage wird ja, also digitale Souveränität wird ja auch gerade in Europa sehr stark diskutiert. Andere Länder, Bundesländer gehen hier ganz neue Wege. Schleswig-Holstein etwa verzichtet ja in Teilen der Verwaltung auf proprietäre Standardsoftware großer Anbieter, und Frankreich möchte zum Beispiel bis 2027 die Applikationen von großen Anbietern ganz durch eigene Tools ersetzen. Ist das bei Ihnen auch ein Thema? Wäre ein solcher Schritt, wie er zum Beispiel in Schleswig-Holstein jetzt gemacht worden ist und in Frankreich geplant ist, auch ein Vorbild für Berlin?
Ja, natürlich ist die digitale Souveränität auch bei uns Thema. Ich würde sagen, es können wahrscheinlich alle selbstkritisch sagen oder müssen selbstkritisch sagen, dass wir vermutlich alle zu lange auf einzelne große Anbieter gesetzt haben und die digitale Souveränität in Anbetracht der globalen weltpolitischen Lage immer wichtiger wird. Wir haben uns in Berlin auch schon auf den Weg gemacht, haben im Dezember eine sogenannte Open-Source-Strategie beschlossen im Senat, mit der wir jetzt sozusagen systematisch vorgehen wollen, mit der wir uns sozusagen unseren Software-Stack erstmal anschauen wollen, analysieren wollen, Risiko und Nutzen abwägen und die Abhängigkeiten zuerst mal analysieren und dann anschließend schrittweise umsetzen. Wir sind also noch nicht so weit wie Schleswig-Holstein. Wir haben uns aber auf den Weg gemacht und natürlich ist es auch für das Land Berlin alles entscheidend, Schritt für Schritt in Richtung digitale Souveränität zu kommen.
Jetzt haben wir viel über Herausforderungen und Stolpersteine und Probleme gesprochen. Wo würden Sie denn auf der anderen Seite sagen, hier hat sich jetzt aber Digitalisierung tatsächlich schon etwas spürbar verändert für Mitarbeitende, für Unternehmen oder für Bürgerinnen in Berlin?
Ja, da gibt es tatsächlich einige schöne Beispiele. Zum Beispiel haben wir tatsächlich weit über 400 Dienstleistungen, die wir schon online für unsere Bürgerinnen und Bürger anbieten. Lohnt sich also immer, wenn man sozusagen was vom Staat braucht, mal in unserem Serviceportal zu schauen, ob vielleicht die Dienstleistung schon online verfügbar ist. Mhm. Wir haben ein Dashboard vergangenes Jahr freischalten können, in dem man genau schauen kann, wie ist der Digitalisierungsgrad der einzelnen Dienstleistungen. Was mich persönlich ganz besonders freut, ist die Tatsache, dass wir in Kombination mit mehr digitalen Dienstleistungen unsere Berliner Bürgerämter sozusagen auf Trab gebracht haben, dass es jetzt immer Termine gibt. Man kann quasi jeden Tag Termine buchen, meistens sogar im Wunschbürgeramt. Das ist natürlich auch den mehr digitalen Dienstleistungen zu verdanken. Wir haben im vergangenen Jahr ein Verwaltungs-ChatGPT fürs Land Berlin freigeschalten, ein sogenanntes BärGPT. Und haben in unserem Serviceportal, in dem man eben die Online-Dienstleistungen erledigen kann, auch seit kurzem einen Chatbot im Angebot. Also ich glaube, man spürt schon an unterschiedlichen Stellen. Und ich hoffe, die Berlinerinnen und Berliner nehmen es auch entsprechend wahr. Und wie gesagt, die Bürgerämter freuen mich natürlich ganz besonders.
Es passiert was, ja.
Ja.
Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, was Berlin sich vielleicht von anderen Ländern abschauen kann. Wir haben aber ja auch schon gesagt, Berlin wird ja nun häufig auch als Sonderfall betrachtet, wo Dinge vielleicht auch besonders schwer sind. Deswegen bietet es sich ja eigentlich auch als gutes Beispiel an für andere Länder. Wo würden Sie denn sagen, welche Reform- und Digitalansätze aus Berlin wären auch realistisch übertragbar eben auf andere Länder oder gar den Bund?
Also was wir wahrnehmen, ist, dass die anderen Bundesländer und auch der Bund sehr großes Interesse an unserer Verwaltungsreform haben und insbesondere an dem Ansatz, dass wir eben erstmalig alle Aufgaben der Verwaltung erfassen. Das haben die anderen Bundesländer und auch der Bund nämlich auch nicht. Und aufbauend auf diesen Aufgabenkatalog können wir dann ja eben Aufgabenkritik erst durchführen. Und deswegen glaube ich, dass der Ansatz tatsächlich aus Berlin, dass wir eben Verwaltungsreform und Digitalisierung aus einem Guss denken, eben Grundlagen schaffen und darauf aufbauen, dann die Digitalisierung sehr gut übertragbar ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Steuerungsinstrumente, die wir jetzt mit der Verwaltungsreform fürs Land Berlin geschaffen haben, auch sicherlich was ist, was die anderen Bundesländer sich hier ein bisschen zumindest mal draufschauen können. Ich nehme auch tatsächlich wahr, dass das in den anderen Bundesländern tatsächlich der Fall ist. Und last but not least würde ich tatsächlich auch sagen, die Transparenz, mit der wir jetzt eben tatsächlich rangehen, mit dem Dashboard, mit den einheitlichen Standards und so weiter. Also ich glaube, es gibt tatsächlich, auch wenn wir uns, wie gesagt, in Berlin gern selber etwas kritisieren und auf die Schippe nehmen, viel, was sich andere Länder bei uns abschauen können. Und wenn ich noch einen letzten Satz sagen darf dazu, ich bin ja ursprünglich nicht aus Berlin, sondern komme ja aus der bayerischen Verwaltung. Und ich werde tatsächlich nicht müde zu betonen, dass die Berliner Verwaltung nicht viel schlechter ist als die bayerische Verwaltung, aber dass die bayerische Verwaltung einfach mit mehr Selbstbewusstsein immer gern behauptet, dass sie natürlich die beste Verwaltung der Welt sind. Und da, meine ich, könnten wir uns tatsächlich in Berlin eine Scheibe davon abschneiden, von diesem
Selbstbewusstsein. Ja, in anderen Bereichen sind wir ja auch sehr selbstbewusst. Also warum nicht?
Genau.
Wenn man das jetzt alles mal so zusammennimmt, so eine kleine Abschlussfrage, Ausblick, diese ganzen Reformen, die Konflikte, aber auch die Fortschritte, da drängt sich ja jetzt am Schluss so ein bisschen auch die Frage nach der Zukunftsperspektive auf. Verwaltungsdigitalisierung ist ja ein langfristiger Transformationsprozess. Was stimmt Sie denn jetzt heute zuversichtlich, dass sich dieser Weg für Berlin lohnt und dass staatliche Handlungsfähigkeit durch Reformen und Digitalisierung tatsächlich gestärkt werden kann?
Ja, zum einen bin ich tatsächlich von Natur aus eine Frohnatur, die ehrlich gesagt die Hoffnung fast nie aufgibt und die unerschütterliche gute Laune für diese Herausforderung tatsächlich durchaus hilfreich ist. Aber tatsächlich Spaß beiseite. Mich persönlich stimmt wirklich sehr, sehr positiv und zuversichtlich, dass es uns ja an zwei Stellen gelungen ist, Dinge sozusagen auf den Weg zu bringen, mit denen schon keiner mehr gerechnet hat. Das ist zum einen die Verwaltungsreform. Über die hat man im Land Berlin schon seit Jahrzehnten gesprochen und sie faktisch sozusagen bisher nicht hinbekommen. Und ich glaube, die Berliner Bürgerämter hatten die Berlinerinnen und Berliner und auch die, die über Berlin immer gerne schmunzeln, schon ein bisschen abgeschrieben, sodass ich tatsächlich glaube, wir haben da wirklich zwei dicke Bretter schon bohren können. Und es stimmt mich zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir dranbleiben müssen und dass es sich vor allen Dingen auch lohnt, dran zu bleiben.
Ja, wie digitalisiert man eine Stadt, ein Land wie Berlin? Martina Clement sagt, dazu braucht es erstmal eine Verwaltungsreform und eben passende Strukturen, klare Zuständigkeiten, klare gesamtstädtische Steuerung, starke Bezirke. Das treibt Martina Clement, CEO des Landes Berlin, hier in Berlin voran. Und wir danken ihr sehr herzlich für dieses Gespräch und für diese Einblicke.
Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, das Gespräch macht deutlich, Verwaltungsdigitalisierung ist viel weniger eine technische als vielmehr eine strukturelle Aufgabe.
Ja, digitale Lösungen entfalten nur dann Wirkung, wenn Zuständigkeiten klar geregelt sind und Verantwortung verbindlich übernommen wird.
Tja, und außerdem zeigt das Beispiel Berlin sehr gut, wie konfliktträchtig solche Reformen sein können. Gerade in einem föderalen System mit gewachsenen Strukturen und in einem Fall wie Berlin ist es ja nicht nur einfach die Stadt oder der Stadtstaat, sondern da haben wir ja auch noch die ganzen Bezirke. Und da sind ja sehr, sehr viele Könige unterwegs bei uns.
Auf jeden Fall. Naja, also damit wechseln wir nun die Perspektive von der staatlichen Umsetzungsebene hin zu einem etwas breiteren Blick auf das Verwaltungs- und Innovationsökosystem.
Ja, denn Verwaltungsdigitalisierung gelingt nicht isoliert in einzelnen Behörden. Sie braucht Austausch, Nachnutzung und neue Formen der Zusammenarbeit. Wie genau diese Schnittstelle aussehen kann, habe ich im nächsten Interview erfahren.
Im Gespräch.
Ann-Kathrin Riedel ist eine der profiliertesten Stimmen zu digitaler Transformation von Staat und Verwaltung in Deutschland. Sie ist Publizistin und Expertin für Digitalpolitik, Verwaltungstransformation und Demokratie und setzt sich seit Jahren dafür ein, Digitalisierung als Hebel für einen leistungsfähigen Staat und eine stabile demokratische Ordnung zu nutzen. Als Geschäftsführerin von Next e.V. arbeitet sie eng mit Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft daran, moderne Lösungen in die Praxis zu bringen und strukturelle Blockaden zu überwinden. Zuvor war sie unter anderem für internationale Digitalpolitik tätig, leitete mehrere netzpolitische Organisationen und berät heute Bund und Länder in Digitalfragen, unter anderem als Mitglied im Digitalbeirat der Bundesregierung. Wir sind froh, dass sie heute Zeit für das Ohr am Netz hat. Herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Ann-Kathrin.
Hallo Sven, freut mich hier zu sein.
So, wir wollen mal ein bisschen darüber reden, wie wir dann vorankommen mit der Verwaltungsdigitalisierung. Wenn wir über den Digitalstandort Deutschland sprechen, dann geht es ja längst nicht mehr nur um Unternehmen und Technologien, sondern auch um die Leistungsfähigkeit des Staates selbst. Warum ist die Digitalisierung der Verwaltung aus deiner Sicht eine der zentralen Zukunftsfragen für Deutschland? Und woran liegt es, dass wir trotz breitem Problembewusstsein, weil alle reden drüber und zahlreicher Initiativen irgendwie so vergleichsweise langsam vorankommen?
Also warum ist es so wichtig, dass wir darüber reden? Weil die Leistungsfähigkeit der Verwaltung Grundlage ist für wahnsinnig viel. Für die Wirtschaft, die wieder funktioniert. Und Wirtschaft hat ja ganz viel Kontakt mit Staat. Da reden wir jetzt aktuell sehr viel über notwendigen Bürokratieabbau. Ich würde das nicht so pauschal sehen, dass einfach Bürokratie als solches ein Problem ist und es der Wirtschaft besser geht, wenn wir nur ein bisschen abbauen. Aber die Wirtschaft hat ja auch ganz viel Austausch. Ich muss irgendetwas beantragen, eine Baugenehmigung, Ausfuhrgenehmigung oder sonstiges. Und das muss ja eben auch smooth gehen, ganz genauso, wie ich das als Bürgerin haben möchte. Ich persönlich habe relativ wenig Kontakt mit dem Staat, weil es mir sehr gut geht und ich keine Kinder habe. Das soll jetzt nicht auf der gleichen Ebene sein, ne? Aber ich muss ein Kind zur Schule anmelden. Ich kann Kindergeld beantragen einmal. Ich kann Elterngeld beantragen. Das heißt, ich habe sehr wenig Kontakt damit. Aber wenn es mir einmal schlechter gehen sollte, vor allem finanzieller Natur und ich bestimmte Leistungen brauche, dann möchte ich natürlich als Bürgerin, dass mir sehr schnell geholfen werden kann, weil ich dann in eine kritische Situation komme. Und wenn es dann müßig ist, eben bürokratisch wahrgenommen wird und wahnsinnig lange dauert, bis so ein Antrag bearbeitet wurde und Geld auf meinem Konto ist, dann frage ich mich natürlich, sollte dieser Staat nicht für mich da sein in so einer Notsituation? Und glaube ich, dann verliert man Vertrauen in den Staat. Und das haben zu viele Leute zu lange, glaube ich, erlebt, dass das alles nicht mehr so ganz funktioniert. Und da kriegen wir, glaube ich, ein großes Demokratieproblem, wenn das sich weiter verstärkt und wir da nicht entgegenwirken.
Ja, ich habe auch gerade ein aktuelles Beispiel im erweiterten Freundeskreis. Da ist ein Kind zur Welt gekommen und seit 3 Monaten kam da kein Kindergeld aufs Konto. Ja. Also insofern, wenn man da nicht selber ein paar Reserven hat, dann sieht es nachher schlimm aus und viele Menschen haben diese Reserven nicht und sind dann sauer auf den Staat dabei. Also ich meine, in der Theorie ist das ja alles ganz einfach, weil es lässt sich ja digital wunderbar vereinfachen, vielleicht sogar automatisieren. Und ich meine, die Menschen sind frustriert, es ist ja auch nachvollziehbar und trotzdem, es geht so langsam voran, es gibt so viele Initiativen und es gibt das Next-Netzwerk und da kannst du jetzt gerne mal erklären, was ist das für ein Netzwerk und was macht ihr vielleicht anders als andere bisher?
Gerne. Also es gibt wahnsinnig viel und ich kann auch sagen, und das merke ich eben bei uns im Netzwerk, unfassbar viel motivierte Menschen in der Verwaltung arbeiten, gerade bei der Verwaltungstransformation. Wir haben ja immer so eine, ich sag mal, Karikatur von dem typischen Verwaltungsmitarbeiter, der irgendwie eigentlich nie arbeitet und da kann ich sagen, es stimmt nicht. Es gibt mit Sicherheit diese Fälle habe ich aber in jeder Organisation. Klar. Im Bereich der Verwaltungstransformation sind die Leute überaus engagiert und die engagieren sich eben auch bei uns im Next-Netzwerk. Wir erreichen ungefähr 5000 Menschen aus der Verwaltung und die organisieren sich bei uns in sogenannten Communities of Practice. Dieses Netzwerk ist daraus entstanden, dass man mal gemerkt hat, ach, das mit diesem Internet und Digitalen, das geht nicht wieder weg. Wir müssen aber in jeder Verwaltungsorganisation, und da spreche ich sogar schon mehr als über die 11.000 Kommunen, die wir haben, ja relativ viel Ähnliches, wenn nicht sogar das Gleiche machen. Ich habe ja überall die gleichen Prozesse. Und wir können doch ganz viel voneinander lernen. Wir können ganz viel uns austauschen. Und so kommt bei uns aus der Community raus, sagen wir, wir haben ja einen Bedarf, uns zum Thema KI, uns zum Thema Change Management oder Projektmanagement, also alles im Bereich der digitalen Transformation auszutauschen und voneinander zu lernen. Denn diesen Ort gibt es gar nicht. Ja, wenn du irgendwo in Buxtehude sitzt, wo lernst du denn jemanden kennen, eben in einer anderen Stadt, auf diesem beruflichen Kontext, um mal zu sagen, hey, sag mal, Sven, wie machst denn du das eigentlich? Hast du da auch diese Herausforderung bekommen oder gehabt? Und wir stellen eben diesen digitalen Raum zur Verfügung, damit das passieren kann. Und ich sage es immer, es ist ganz simpel häufig, der Clou für Verwaltungstransformation ist, miteinander reden, offene Räume zu schaffen, über Fehler zu sprechen und eben, was auch schon gut ging.
Und auch voneinander zu lernen. Und da gibt es ja auch einen Studienfokus bei euch bei Next, warum die Nachnutzung digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung offenbar so schwierig ist. Also ich meine, wenn da einer was hat, was funktioniert, warum machen es denn die anderen nicht einfach nach? Also ich vermute, weil es wahrscheinlich nicht so einfach geht, oder?
Ja, es ist manchmal dann doch ein bisschen problematischer. Und genau, das ist so die zweite von unseren drei Säulen, die wir haben. Wir machen auch noch ganz viel Advocacy, also sprechen mit der Politik, aber eben auch Research. Und da haben wir halt dieses besondere Asset, dass wir so viel Kontakt zu Verwaltungsmitarbeitenden haben und sich sonst Studien ja gerne ein bisschen auf so einer Governance-Ebene beschäftigen. Und wir wollen immer genau die Verwaltungsmitarbeitenden fragen, sagen, warum funktioniert etwas nicht oder warum funktioniert etwas doch? Und eben aktuell das Thema Nachnutzung. Die Kollegin ist da gerade mitten in der Auswertung. Was wir schon feststellen können, Nachnutzung soll passieren. Es ist gesetzlich vorgegeben, die einer für alle Leistungen auch im OZG-Bereich. Aber halt, es klappt noch nicht so gut, wie du richtig gesagt hast. Und was sich so ein bisschen rauskristallisiert ist, du hast es gerade schon angedeutet, vieles passt einfach nicht zusammen, weil man in den ganzen Kommunen, es wurde immer gesagt, wir müssen digital werden und wir machen jetzt was. Und die haben halt in ihrer kleinen oder auch größeren Kommune schon Dinge entwickelt, die passen dann aber nicht mit dem größeren System zusammen. Wir haben auch ganz häufig nicht auf offene Standards oder überhaupt nicht proprietäre Software gesetzt. Und dann wird es natürlich ein bisschen problematisch und wir sehen schon, dass viele sich eine Strategie wünschen. Also es wurde gesagt, macht mal, aber nicht wie. Und es wurde eben auch nicht so richtig der Rahmen gesetzt. Und etwas, das ich finde, dass wir in Deutschland leider viel zu schlecht hinbekommen, ist kommunizieren. Und das bedeutet eben auch kommunizieren, wo finde ich denn die nachnutzbaren Leistungen? Wie kann ich das machen? Was sind da Vorgaben? Wo kann ich Hilfe erwarten? Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial, das wir heben können, heben müssen, damit das eben für die Verwaltungsmitarbeitenden, die mit Informationen, was sie alles tun sollen, zugeschüttet werden, auch schnell wissen, wo und wie geht's denn?
Ja, das würde helfen. Wenn man sagt, du musst jetzt das digital machen. Ja, wie denn, bitteschön? Jetzt haben wir ein Digitalministerium. Endlich, möchte ich an der Stelle mal sagen. Mhm. Und da gibt's ja auch ein großes Wort. Ich will nicht sagen Damoklesschwert, weil wir hoffen ja alle, es ist was Gutes. Also sagen wir mal, ein strahlender Stern am Horizont, der da heißt Deutschland-Stack, der ja so eine Möglichkeiten mit, ich sag mal, den funktionierenden Softwarelösungen als herrlicher, vor allem interoperabler oder auch sogar kompatibler Baukasten für alle wäre, setzt ihr da auch drauf, dass das eben genau, ich sag mal, ein Schritt in eine Beschleunigung der Verwaltungsdigitalisierung ist?
Also ich glaube, wenn das denn alles steht mit dem Deutschland-Stack, und ich glaube, das wird doch immer ein permanenter, iterativer Prozess sein, das weiterzuentwickeln, eben auch mit der Architektur drumherum, dann ist das wirklich was. Und wir sehen schon auch hier wieder, wir haben total viele Vorreiter, die das schon machen. Die Bereitstellung beispielsweise von Basisdiensten, Sachsen-Anhalt das gemacht, ein Basisdienst ist beispielsweise ein Payment-System. Ja. Ja? Also ich möchte einen Gewerbeschein, ich muss den bezahlen, also brauche ich in dieser Anwendung einen Payment-Dienst. Bisher sitzen Verwaltungsmitarbeitende da und denken, oh, jetzt muss ich irgendwas einbinden. Was nehme ich denn da? Mal gucken, was es überhaupt gibt. Und dann muss es die Kommune bezahlen. Dann hast du vielleicht eine kleine Kommune, die den Gewerbeschein ausstellt, brauche jetzt aber auch diesen Payment-Dienst, den sie ja irgendwie betreiben muss. Sachsen-Anhalt ist jetzt so gegangen, wir stellen jetzt den Payment-Dienst zur Verfügung, wir bezahlen den auch als Land und ihr als Kommune nutzt es einfach. Das heißt, ich muss gar nicht mehr suchen, welchen nehme ich denn, sondern, ach ja, das Land steht mir zur Verfügung, ich muss sogar nichts dafür bezahlen, zack, einbinden. Und das ist etwas, das ich mir auch vom Bund wünsche. Mhm. Und wir haben ja ganz häufig eben die Frage, wer zahlt eigentlich was? Aber dass solche Dienste da zur Verfügung gestellt werden, wir erwarten ja in fast, es ist nicht mehr ein Jahr, die Wallet, die EU-DI-Wallet, auch das so ein Basisdienst, der, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und dann haben wir nur einen ganz kleinen Teil jetzt vom Deutschland-Stack besprochen. Aber ja, ich glaube, der ist total wichtig. Mhm. Und ein Satz noch dazu, der Deutschland-Stack wird auch Schmerzen bedeuten. Und deswegen ist Führungsaufgabe so wichtig. Denn wenn wir uns endlich auf einen Deutschland-Stack festgelegt haben, wird es auch bedeuten, dass bestimmte Dinge in den Ländern, in den Kommunen abgeschafft werden müssen, weil sie nicht mehr passen. Das wird Geld kosten, das wird Umstellungsschmerzen bereiten. Aber wenn wir in Deutschland Systeme haben wollen, die alle miteinander sprechen können und kompatibel sind, dann wird das auch dazu gehören müssen.
Und da müssen wir die Leute mitnehmen und da wird es dann schwierig, weil wir wissen ja alle, Veränderung macht erstmal Angst, dann auf jeden Fall aber auch Arbeit. Am Ende kann es alles viel einfacher und besser werden und hinterher ist man vorher immer schlauer gewesen, aber wir müssen die Leute natürlich mitnehmen und ihnen klar machen, dass es hinterher am Ende viel besser ist, wenn man sich da erstmal durchgebissen hat. Das heißt also, du hast gerade schon gesagt, eine gute Führung ist da auf jeden Fall wichtig, der die Menschen eben mitnimmt. Und steht uns da der Föderalismus mal wieder in Sachen Digitalisierung ein bisschen im Weg? Oder wie glaubst du, kann das funktionieren? Weil es muss ja irgendwie schon top-down sein, aber wo ist jetzt top und wo ist down?
Ich finde diese Föderalismusfrage immer ein bisschen müßig, weil, also was ist die Alternative? Den jetzt abzuschaffen, dann haben wir noch eine viel größere Baustelle oder überhaupt Föderalismusreform. Also wenn wir da sagen, da müssen wir erst ran, dann kommen wir wirklich nicht zu Potte. Deswegen finde ich diese Führungsverantwortung so wichtig. Es müssen Entscheidungen getroffen werden und es müssen auch Entscheidungen gegen Widerstände getroffen werden. Das ist halt diese Essenz, dafür bist du eine Führungskraft, um das eben auch zu machen. Und wie ich sagte, es wird Schmerzen auch finanzieller Art bedeuten. Ich würde mir eher fragen, haben die Leute genügend Entscheidungsbefugnisse? Und tragen wir als Gesellschaft das mit, dass eben hier solche Schmerzen verursacht werden müssen und eben auch Kosten, damit wir das angleichen können. Ich finde problematischer bei der ganzen Föderalismus-Sache, da bin ich wieder bei meinem Punkt miteinander reden. Ja. Sometimes it's as simple as that. Wenn ich mir Prozesse angucke oder auch, ne, wenn wir dieses Kind-Beispiel nehmen, es wird ganz häufig nicht genügend geguckt an Lebenslagen heran. Aber ich habe ganz viele Dinge, wo der Prozess einer Leistung über verschiedene föderale Ebenen geht. Und da müssen wir dran arbeiten, anhand dieser Prozesse zu arbeiten. Die Bundesregierung in ihrer Modernisierungsagenda will jetzt beispielsweise das iKFZ bündeln oder die Kfz-Anmeldung in Flensburg. Alle Anmeldungen landen in Flensburg. Mhm. Aber ich muss zu meinem Landratsamt gehen. Warum? Ist totaler Quatsch. Also ich muss das gar nicht machen. Warum nicht direkt nach Flensburg? Also das bündeln. Oder eben auch Einwanderungsprozesse. Das kommt halt von meiner Kommune, wo die Ausländerbehörde sitzt, bis hoch zum Auswärtigen Amt, vorher mit der Visabeantragung. Ja, und aber da muss viel mehr miteinander geredet werden. Ich weiß, in dem Bereich wird das jetzt gemacht, aber die föderalen Ebenen müssen sich einfach zusammensetzen in einen Raum und sagen, das ist der gesamte Prozess. Wer tut hier sein Arbeitspaket, damit das ein smoother Prozess ist und nicht eben an den Ländergrenzen gestoppt wird oder blockiert wird.
Aber dann haben wir ein Problem, die Frage der Verantwortung. Die ist dann ganz schnell mal unklar und das sorgt durchaus für Ärger. Gerade letzte Woche wurde der Datenatlas Bund eingestellt. Das sollte eine Plattform werden, die Behörden vernetzt und für das KI-Zeitalter aufstellen sollte. Da war nicht so richtig klar, wer ist eigentlich verantwortlich. Und natürlich stieß man auf die von dir erwähnten Widerstände und jetzt ist das Ding geplatzt. Was können wir daraus lernen? Also wie können wir es zukünftig besser machen? Weil die Idee an sich war ja gut und wichtig.
Exakt daran halt arbeiten. Also wir arbeiten in der Verwaltung, wird an ganz vielen Projekten gearbeitet. Und in einem Projekt muss es eine Projektleiterin geben und diese Projektleiterin muss wissen, was sie entscheiden darf und was nicht. Und sie muss Dinge entscheiden werden können. Ich kann das nicht immer bis an die Hausleitung geben, weil der sitzt die ganze Zeit da, die kommt ja gar nicht hinterher mit Entscheidungen treffen und ist ja viel zu weit weg. Und das bedeutet eben halt aber auch eine Unsicherheit für dann die Führungskraft drüber, weil ich ja Kompetenzen abgeben muss. Aber da müssen wir hinkommen, dass diese Leute auch Entscheidungen treffen dürfen und dass es, wenn Verwaltung eben sehr viel in Projekten arbeitet und das eben bedeutet, dass ich da noch nicht anhand von Gesetzen, die mir sagen, was ich darf und was ich nicht darf, arbeiten kann, da muss halt sich eine Verwaltungskultur ändern. Aber das ist total wichtig und das muss Verwaltung lernen, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Das eben auch bedeutet, wie ich gerade sagte, ich muss den Leuten sagen, was ist ihr Mandat und in welchem Bereich dürfen sie Entscheidungen treffen, wann muss es hocheskaliert werden, bedeutet dann aber auch für die Führungskräfte den Rücken stärken für die jeweilige Person, die halt die Entscheidungen treffen muss und das auch aushalten, wenn eine falsche Entscheidung getroffen wird.
Weil Fehler passieren.
Genau, Fehler passieren, kann korrigiert werden. Ich glaube, wir richten uns größeren Schaden an, indem wir nicht entscheiden, als dass wir mal eine falsche Entscheidung treffen, die wohl durchdacht war natürlich, aber einfach Dinge passieren. Wir kennen es alle.
Man kann daraus lernen. So, das ist nur, wenn die Angst vor Fehlern dafür sorgt, dass gar nichts passiert, dann kommen wir nicht voran, dann werden Projekte wie jetzt eben der Datenatlas Bund eingestellt. Aber ich sehe in dem ganzen Gespräch, also erstens hast du ein leichtes Lächeln im Gesicht und zweitens habe ich das Gefühl, du bist trotzdem zuversichtlich, was die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland angeht. Erklär uns mal, warum. Weil, ich meine, wir reden ja gefühlt seit Jahrzehnten darüber und man hat so das Gefühl, in den letzten Jahrzehnten ist jetzt aber nicht viel passiert. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, aber jetzt. Warum aber jetzt?
Pessimistisch sein ist keine Lösung. Und auch nicht mein intellektueller Anspruch. Gut. Wenn ich nämlich Optimistin bin, muss ich ja Lösungen finden und muss an etwas weiterarbeiten, sonst stecke ich den Kopf in den Sand. Und ich habe mir gerade wieder Rankings internationale angeguckt. Wir sind echt nicht schlecht in Deutschland. Wir sind echt nicht schlecht, aber wir haben auch so eine Attitüde, das Gras sei überall grüner. Ja. Ist es aber nicht. Wir können schon echt viel. Wir kriegen aber so ein paar grundsätzliche Sachen irgendwie nicht zu Potte. Und das ist eben gar nicht, wir denken manchmal, ah, wir kriegen das mit dieser Technologie gar nicht hin. Das können wir alles. Wir haben hier alles in Deutschland. Wir haben auch alles in Europa. Aber es sind eben diese eher Soft Skills, die wir ja gerade jetzt ausführlich besprochen haben. Und leider da ist so ein kleiner Pessimismus bei mir. Was wir richtig können, ist Krise. Ja. Dann kriegen wir das richtig gut gebacken.
Gute Sachen kleinreden können wir auch gut.
Gute Sachen klein, genau. Aber wir können das und ich hoffe, das ist so, wie gesagt, das Pessimistische, wir müssen so ein bisschen der Druck größer werden. Und ich wünsche mir, dass eben Debatten darum besser werden, dass wir als Gesellschaft mehr aushalten, dass wir, ja, wir können gerne und müssen gucken, wo ist Bürokratie vielleicht überflüssig, wo konterkariert sie sich gegenseitig. Weil Bürokratie als solches ist was Gutes. Aber wo müssen wir denn hin, das besser zu machen? Lass doch mal schauen, wirkt denn das, was wir hier gemacht haben? Und dann können wir schauen, das ist vielleicht eine Quatschvorgabe gewesen. Ja, aber Bürokratie spiegelt ja unsere gesellschaftlichen Interessen wider. Ne? Und wenn ich sage, ich möchte irgendwie etwas machen, weil ich die Umwelt schützen müsste, dann müssen wir natürlich gucken, passt denn das Gesetz, wirkt das Gesetz darauf hin, dass die Umwelt besser geschützt wird oder müssen wir was anderes machen? Ich würde gern mehr in diese Debatten reinkommen, weil die deutlich produktiver sind und nicht so banale Schlagwörter. Weil wenn wir da besser genau schauen, wo genau müssen wir denn besser werden und was können wir eigentlich schon, ich glaube, dann geht das voran. Und was gibt mir aktuell Hoffnung, dass es dieses Ministerium gibt, gibt mir Hoffnung. Und ja, die Leute, sage ich immer, die bei uns Next-Netzwerk, aber nicht nur dort arbeiten, weil die sind echt motiviert.
Super.
Und die ackern ordentlich.
Sie kennt sich wirklich aus? Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren in dem Thema und ist trotzdem Optimistin geblieben. Das soll uns alle Hoffnung machen und auch das neue Digitalministerium und auch die Idee, dass wir mit der Digitalisierung der Verwaltung vorankommen hier in Deutschland. Vielen, vielen Dank für deine Zeit an Katrin Riedel, Geschäftsführerin des Next-Netzwerks. Da kann jeder mitmachen, der in der Verwaltung arbeitet und an dem Thema weiterhelfen will, dass es vorangeht.
Exakt. Unsere einzige Zugangsvoraussetzung ist eine E-Mail-Adresse, die der öffentlichen Hand angehörig ist, damit wir eben diesen geschützten Raum haben. Aber einfach vorbeikommen, sich das angucken, mitmachen. Wenn es einem nicht gefällt, verpflichtet man sich zu nichts, braucht man nicht wiederkommen. Aber wenn es einem gefällt, gerne mitmachen, kostet nichts. Nur das Investment ist die Zeit bei unseren Communities.
Investment war auch jetzt hier in diesem Interview im Ohr am Netz die Zeit. Vielen, vielen Dank und lasst uns alle die Daumen drücken und die Ärmel hochkrempeln.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, der Blick aus dem Innovationsökosystem zeigt, die Probleme der Verwaltungsdigitalisierung sind seit Jahren bekannt und viele Lösungsansätze ja ebenfalls. Ne? Die Herausforderung liegt jetzt weniger im Erkenntnisgewinn als in der systematischen Umsetzung, Skalierung und kulturellen Veränderung.
Hashtag Ärmel hochkrempeln und einfach mal machen. Das wäre doch mal schön. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge vom Ohr am Netz angekommen. Ja, Verwaltungsdigitalisierung entscheidet mit darüber, ob Deutschland als Digitalstandort handlungsfähig bleibt und ob der Oswald in Zukunft rechtzeitig seinen Führerschein getauscht
hat. Ob dieser Transformationsprozess gelingt, wird sich an Führung, Verantwortung und konsequenter Umsetzung zeigen.
Und ich komme einfach mit den Öffis nach Hause. Bis nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.